Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Ein gebürtiger Machteller, der weltweit für Schlagzeilen sorgt und trotzdem ganz bodenständig geblieben ist, unser Gast diesmal in Feuer und Flamme, dem Sonntagsfrühstück Dr. Alexander Gardetto. Er ist bekannt für eine Weltneuheit aus dem OP, eine Prothese, die nicht nur greift, sondern sogar spürbar ist.
Eine Koryphäe der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie, auf absolutem Top-Niveau unterwegs, nicht nur in Südtirol, er operiert auch an den renommiertesten Kliniken der Welt, hält Vorträge an den Spitzenunis und trotzdem reagiert er eben eher zurückhaltend, wenn wir ihn als Koryphäe bezeichnen. Was ihn natürlich einmal mehr sympathisch macht, einfach. Ja, jedes Jahr ist er auch im humanitären Einsatz in Afrika. Er menschelt als Arzt halt auch so richtig.
Du, jetzt hast du uns aber schon sehr zum Glüsten gebracht, ja.
Hab viel gesprochen, gell?
Freuen wir uns drauf. Dr. Alexander Gardetto, jetzt bei dir, Magdalena.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Ja, hallo, einen schönen Sonntag in alle.
Ich bin so richtig happy, dass wir es heute geschafft haben. Der Terminkalender ist bis oben hin voll. Gerade sind Sie zurück aus London und den USA. Wir werden noch drüber sprechen heute. Dann natürlich Arbeit noch und nöcher.
Ja, ich freue mich wirklich, dass wir heute das geschafft haben.
Sonntagsfrühstück normalerweise bei Ihnen daheim. Was finden wir da am Frühstückstisch?
Also unter der Woche eigentlich nichts. Weil wir stehen auf, trinken einen Kaffee und gehen zur Arbeit. Wenn wir aber das Wochenende daheim sein oder wenn wir ins Wochenende auswärts genießen können, dann tun wir üppig frühstücken. Das heißt, es muss wirklich ein Kaffee da sein. Ein Gipfel mag ich allem ganz gern und dann, wo es halt so noch dazu gibt, Eierspeisen sind auch ganz fein und ein bisschen ein Obst. Was ich nicht so mag, ist Müsli und so, was ich dann einfach in meinem Leben als Student einfach abgegessen. Ich bin mal um 4 gekommen wie der nächste Hose, da muss ich ganz da gleich Studentenfutter und Müsli isst. Und ich mag es dann schon zwischendurch wieder mal gern, aber wenn ich es nicht muss essen, ist es nicht.
Eine Weltinnovation. So eine Operation gab es noch nie. Schlagzeilen, die wir heuer zu Beginn des Jahres auch hier auf Südtirol 1 gehört haben. Ein Bauer kriegt in Klagenfurt eine Armprothese, mit der er nicht nur greifen kann, sondern eben auch spüren. Wenn Sie diese Schlagzeilen heute noch hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Ja, das ist schon ein bisschen eine Ehre, weil die Schlagzeilen sind ja ganz fein, wenn man sie auch in Südtirol erfährt und nicht nur außerhalb von Südtirol. Das, was wir in Klagenfurt gemacht haben, ist eine Weiter- oder Fortführung von meiner Arbeit, die ich jetzt schon seit 10 Jahren mache, weil die Entwicklung von dem Ganzen hat 2014, 2015 angefangen und wir haben uns zuerst in totale Babyschuhe gefühlt, haben dann die ersten Operationen gemacht und jetzt sind wir eigentlich da angekommen, wo wir eigentlich sein wollen. Das heißt, wir können heute ein komplettes Operationsrepertoire für diese Patienten anbieten.
Was steckt alles hinter so einer Operation, wenn Sie uns in den OP-Saal mitnehmen?
Ja, das ist erstens einmal sehr lange Vorgespräche mit dem Patienten, auch wenn die Patienten im Ausland draußen sind und die im Ausland operieren, gell, wo sie sehr viel machen, werden viele Videokonferenzen mit dem Patienten gemacht, ich reise allen meistens 2 Tage vorher dann an, unterhalte mich mit denen alle, meine Kollegen vor Ort machen natürlich die Indikationen, beziehungsweise rufen mich an und sagen, du Alex, wir hätten einen Patienten da, kann mir das nicht da machen, wie du das beschrieben hast und wir taten dir alles vorbereiten und ich sage, ja, können wir schon machen, aber ich schaue mir das halt selber an, ob es wirklich dann auch geeignet ist. Und wenn das noch alles funktioniert, dann ist der OP-Plan da. Der ist ganz strikt vorgeschrieben. Und gerade bei der letzten Operation, das ist das erste Mal, was wir es in Europa da gemacht haben. Ich habe es vorher gesagt, auch einmal in Afrika schon gemacht. Nicht, weil ich in Afrika war, weil einfach dort der junge Bub gekommen ist, hat genau die Schmerzen am Oberarm oben gehabt und die haben ihn nicht gezogen, nein, mach das nicht da, da ist die ganze Technik, also vom Oberarm noch ein bisschen in die Kinderschuhe gewesen. Und dann habe ich zu ihm ganz klar gesagt und zu den Eltern auch, ich kann es da machen, aber ich kann dir jetzt nicht sehr viel dazu sagen. Und dann haben wir es eigentlich gemacht, da haben wir über 8 oder 9 Stunden operiert mit einem super Team in der Universität in Nairobi unten. Und aus der Erfahrung haben wir dann eigentlich die ganze Technik dann so weiterentwickelt, dass wir es in Klagenfurt dann haben können, wirklich perfekt machen.
Was ist denn für Sie der schönste Part? Das Operieren oder das Ergebnis danach, wenn Sie es, ja?
Nein, einerseits ist es einmal im Patienten Hoffnung wiederzugeben, weil das sind meistens Leute, die irrsinnige Schmerzen haben und werden meistens dann auch in Stich gelassen, weil nachher sie die Antwort kriegen, bis daher geht's und weiter nimmer. Wir haben das alles schon gemacht, mit dem musst du jetzt leben. Das ist schon einmal etwas, wo ich kann dem Patienten vielleicht ein bisschen Freude geben und mir selber natürlich auch. Ich operiere sehr gerne, ich operiere in einem Umfeld, wo ich weiß, dass auch gute Leute um mich herum sein und die, was auch das wertschätzen bzw. auch bei der Sache dabei sein, dann habe ich auch meine Freude. Und meine natürlich größte Freude habe ich dann danach, wenn wir den Patienten dann sehen, auch schon unmittelbar nach der Operation. Und er kann mir schon sagen oder sie kann mir schon sagen, ich bin jetzt schmerzfrei das erste Mal seit x Jahren. Mhm. Und natürlich dann bei den ganzen Nachkontrollen und da Telefonate. Ich bin da bei jedem Patienten eigentlich allem sehr strikt dahinter. Vielleicht ist das oft für ein paar Leute ungewohnt, dass ein Arzt eigentlich allem erreichbar ist, aber ich möchte es gerne für die Leute und auch für andere Patienten, wo ich die anderen Operationen mache, allem also verfügbar sein und erreichbar sein.
Da hat sie auch ihre eigene Vergangenheit geprägt. Lassen Sie uns gleich drüber sprechen. Am Martella, gell?
Ja.
Wie sind Stolz. Sie denn? Ja, eben, wie sind Sie denn aufgewachsen im Finchgau?
Ich bin im Martell drin aufgewachsen mit meiner Mama. Der Vater ist schon gleich einmal gestorben, wenn ich 4,5 Jahre alt war. Dann sind wir eigentlich allein gewesen, ich und mein Bruder. Und ich muss sagen, die Zeit im Martell drin habe ich so genossen. Wir sind ein brutal starker Jahrgang gewesen. Ich bin ein paar Jahre ohne 70 und ohne 70er sind im Martell extrem viele. Vielleicht ist 70er Jahre mal ein Stromausfall gewesen. Und das hat genutzt, dass halt ohne 70 dann viele Leute auf die Welt gekommen sind. Und wir sind eine tolle Gruppe gewesen, treffen in Salben wieder. Und deshalb ist Aufwachsen da drinnen war eigentlich die seelenruhigste Zeit meines Lebens.
Mhm. Dann Skifahren, ganz genau, ehrgeizig.
Skifahren selber mein Leben damals. Also ich wollte Rennskifahrer werden, bin es auch nachher gewesen eine Zeit lang, bis ich nachher in die Realität zurückgekommen bin, nach einem schweren Unfall auf dem Rand 2000 oben.
Mhm. Haarig?
Haarig, schon ein bisschen. Also ich bin knapp der Querschnittlähmung vorbeigegangen, bin 6 Monate im Spital gewesen und dann habe ich immer ein bisschen die Spitalsluft geschnuppert.
Sie haben sich nicht ganz gesehen gefühlt damals teilweise von manchen Ärzten und deshalb vielleicht auch der Entschluss, das mache ich anders und ich werde Doktor.
Nicht ganz. Ich bin eigentlich dann schlussendlich, da ist meine Mama eine brutale Kämpferin gewesen. Die hat mich damals brutal unterstützt. Da muss ich schon sagen, also ohne ihr wäre das damals eigentlich nicht so gegangen, weil wir sind ins Böhler Krankenhaus gekommen. Da ist mein bester Freund damals noch auch verstorben. Und von dann nach Brixen herkommen, weil dort einmal die Orthopädie in Brixen so gut war. Mhm. Und dann eben nach Innsbruck aus auf die Universitätsklinik. Und ich muss sagen, wenn meine Mama da nicht da den ganzen Kampf mitgemacht hätte, von Böhler, Brixen, von Brixen dann aus, das ist nicht alles so freiwillig gegangen, dann weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Weil ich habe mich aus dem Unfall eigentlich dann schlussendlich erholen können, also komplett erholen können. Die Ärzte draußen, kann mich alle nur erinnern, und die haben sich danach dann auch immer wieder angesprochen, wenn ich selber draußen gearbeitet habe. Ohne sie war ich nicht, wo ich heute bin. Und das war auch damals so ein ganz kleines Wunder, weil meine Querschnittlähmung, was ich gehabt habe, hat sich eigentlich dann fast alleine zurückgebildet. Das heißt, der Knochen hat sich vom Rückenmark zurück verschoben in die richtige Position, wo er eigentlich sein soll, ohne dass man dort hat, mir riesengroße Eingriffe machen.
Mhm. Wann kam dann der Funke, der Entschluss zum Medizinstudium?
Der ist ja dann entschlossen, wenn ich eigentlich noch super gesund werden gewesen bin. Dann habe ich angefangen zu denken, ich möchte gerne Krankenpfleger werden, weil ich möchte größte Hitze mit den Krankenschwestern natürlich gehabt haben und sie mit mir auch. Und dann ist die Physiotherapie losgegangen und habe gesagt, ich wäre Physiotherapeut, weil es hat mir auch gefallen. Mhm. Und ich habe ja die Handelsschule gemacht in Schlandersoben und dann ist die Überlegung gekommen, ich probiere es einmal mit der Medizin, weil es so einfach das ganze Medizinische mich sehr interessiert hat. Noch in der Zeit gleich habe ich mich halt noch schwer getan, weil ich weder Latein, weder Biologie, Chemie und die ganzen Sachen, also die naturwissenschaftlichen Sachen, haben mir komplett gefallen. Aber ich habe gesagt, nein, das mache ich jetzt und dann bin ich Medizin studieren gegangen.
Als Koryphäe, wie ich Sie heute immer wieder nenne, Sie schauen ein bisschen kritisch.
Ich höre das nicht gern, weil so man meine Mama war bescheiden, ich bin bescheiden und ich werde auch bescheiden aufwachsen. Deswegen, ich bin froh, dass ich die Wertschätzung bekomme. Mhm. Oftmals bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz glücklich, wenn man sie nicht im richtigen Ort bekommt. Aber wenn man sie dann wieder bekommt, dann ist man natürlich stolz.
Ja, Sie leisten weltweit Einzigartiges. Sie operieren auch weltweit, sind auf Tagungen, waren vor kurzem erst in London zum Operieren, dann weitergereist direkt in die USA, am MIT waren Sie, eine der Spitzenuniversitäten dieser Welt, dann auch in Charlotte auf Kongress. Viele Reisen, viel Jetlag. Mhm. Haben Sie nie überlegt, mehr in die Welt rauszugehen, dort zu leben, weg von Südtirol?
Die Chance habe ich gehabt, die habe ich auch einmal eingenommen. Mhm. Ich war schon in den USA als Assistenzarzt und ich war auch schon einmal in Dubai einen Monat lang zu schnuppern. Aber dann bin ich nach Innsbruck zurückgekommen und dann bin ich sehr mal lang geblieben. Ich habe in Innsbruck sehr lange gelebt. Ich habe Innsbruck geliebt, also ich liebe es auch heute noch. Das ist schon eine der schönsten Städte, also lebenswertigen Städte. Aber dann hat es mich echt der Stadtzug nachgezogen, weil ich die Chance gekriegt habe, damals die plastische Chirurgie von null aufzubauen. Und die Chance habe ich mir noch nicht entnehmen lassen. Und dann natürlich mit einem zunehmenden Alter denkst du halt, jetzt musst du halt irgendwo sesshaft werden. Mhm. Auch wenn die Möglichkeiten danach auch noch gegeben waren, Professurstellungen, Anstellungen oder Plätze zu kriegen in Deutschland oder auch in Amerika selber, habe ich dann eigentlich nachher schlussendlich abgelehnt und deswegen bin ich eigentlich da, wo ich bin.
Mhm. Auch weil die Lebensqualität natürlich eine andere ist bei uns hier im Land. Sie sind gerne mit dem Radl unterwegs, vor allem jetzt zur Jahreszeit. Wo finden wir Sie noch in der Freizeit?
Also im Sommer hauptsächlich mit dem Radl und im Winter bin ich natürlich auch passionierter Skifahrer und Tourengeher.
Tourengeher. Ja. Also Sie sind viel sportlich unterwegs. Was ist denn so Ihr Lieblingsplatz in Südtirol?
Wo ich sehr gerne einige ist Vilnius. Also wirklich im Winter, da mache ich meine Skitour eine Richtung unter die Geißler hin. Also da geht der Waldweg ein, da ist eigentlich meistens niemand, weil da geht es relativ steil auch ja. Und dann kommst du halt oben zu den entsprechenden Hütten hin. Und da muss ich schon sagen, da fühle ich mich allem sehr wohl. Dass überhaupt, wenn viel Schnee ist, dann, ich bin halt meistens alleine unterwegs, weil meine Frau geht mir da nicht mehr mit, weil sie haben gesagt, ich gehe ja zu schnell, aber ich brauche ein bisschen ich muss mich ein bisschen ausbauen und deshalb, ich gehe auch ganz gerne allein.
Freizeit als Arzt, wie können wir das uns vorstellen, in Ihrem Leben speziell? Wahrscheinlich auch nicht viel.
Das musst du mit Gewalt nehmen. Wenn du das nicht sagst, okay, bis daher arbeite ich und dann sagst du fertig, du brauchst auch eine rechte Hand neben dir, das ist in dem Moment die Heidi, dann kannst du die Freizeit gut einteilen. Also wir haben jetzt wirklich so vereinbart, dass wir Samstag, Sonntag, dass wir dann wirklich draußen sein, entweder fahren wir irgendwo hin oder wir machen unsere Wanderungen da, unsere Radl fahren, wir haben bei der E-Bike, lieben es und im Winter haben wir unsere Family-Karte. Und da können wir noch hingehen, Skifahren, wo wir wollen.
Die plastische Chirurgie ist weit mehr als einfach nur die klassische Schönheitsoperation. Es geht eben auch darum, Menschen nach Unfällen oder Krankheiten einfach ein neues Lebensgefühl zu geben. Was war denn bis jetzt so in Ihrer Laufbahn vielleicht der emotionalste Moment?
Das war, ich mache ja viele humanitäre Einsätze in Afrika und mittlerweile auch in der Ukraine, wo ich möchte es nicht als humanitären Einsatz bezeichnen, weil die Ärzte dort drüben brutal gut sein. Sie kriegen von mir die Unterstützung, wo sie ihnen als meine Technik dazu sagen kann. Aber in Afrika unten muss ich sagen, sind mir wirklich die Tränen dahergekommen. Es ist so eine junge Gitsche, ein Mädel ist dahergekommen, ganz alleine war es. Wir sind in einem total abgelegenen Stadtl gewesen, im Süden von Madagaskar. Totale Armut, wirklich, so etwas ist wirklich kaum zu sehen. Und ich stehe am 5. Nachmittag heraus, im Moment, weil wir Pause gemacht haben, dann habe ich das Mädel gesehen mit einem kleinen Koffer in der Hand und hat geweint. Und dann bin ich über die Stiege gegangen und bin zu den Mädel hingelaufen und das ist weggegangen wie so eine Katze, die halt weggerannt ist. Dann habe ich unseren Guide geholt, da brauchst du jemanden, der was die führt, weil ich rede live Französisch und dann ist er hingegangen, hat das Mädel dann hergeholt Und dann haben wir im Koffer drin einen Zettel gefunden, dass die Mama hat das Gitschele im Bus reingesetzt und hat den Busfahrer gefragt, bitte bringst du mir das da zu deinem Spital hin, weil sie haben gewusst, dass wir es sein. Das Gitschele hat eine ganz tiefe Lippen-Kiefer-Gaumenspalte gehabt und ist im Dorf total verstoßen geworden, hat nicht gescheit reden können. War wunderhübsch, wunderhübsch. Und ob wir ihr helfen können, das ist ja so im Brief drin gestanden. Natürlich, wir waren leider knapp 4-5 Tage unten, haben wir gesagt, 5-6 am Nachmittag, nein, das müssen wir heute unbedingt noch machen. Dann haben wir es mit Plüschtiere und mit alles, was sie halt so locken kann, schon haben wir halt ein bisschen das Vertrauen gewonnen. Das haben wir dann auch gewonnen, haben die Operation selber durchgeführt in dem Abend noch. Und das war so lieb am nächsten Tag, wenn sie aufgewacht ist, wenn wir sie gesehen haben. Wir haben dann schöne Fotos draus gemacht und ihre Frau daneben gebeten, die was am Brustkrebs gehabt haben, die was wir operiert haben, die wohnt nicht weiter weg. Habe ich gesagt, da kriegst du ja Geld, viel Geld haben wir ihr gegeben. Bitte bring das Kindle wieder heim. Und ihr habt mir einen Zettel mitgegeben, wo unsere E-Mail drauf ist. Und tatsächlich nach ein paar Jahren habe ich dann eine E-Mail gekriegt von der Mama, dass das Kindle Schule geht, dass es halt integriert ist. Und das war einfach nicht die Nachricht, hat mich gefreut, aber dass wir selber so schön operieren haben können und dass wir mit einem guten Gewissen heimgefahren sind. Und da möchte ich, das muss ich fast sagen, ich möchte gerne zwei Leute danken in Südtirol. Da. Das ist die Gitte und der Fichte, die sind aus Bruneck. Und danke Enk zwar und Enk alle für die Unterstützung, auch, dass wir solche humanitären Einsätze machen können. Und das freut mich immer wieder, dass ich das betonen kann. Ohne Enke Hilfe kann man Sachen nicht machen.
Wieso entscheiden Sie sich immer wieder auch in solche Länder zu gehen?
Afrika ist für mich einfach allem am Boden der Realität wieder zurückzukommen und das sage ich ja allem. Ich mache die humanitären Einsätze schon über 11 Jahre und gehe da jedes Jahr nach Afrika und werde heuer auch wieder reingehen. Und mittlerweile sind wir unten in Krankenhäusern, hauptsächlich in Kenia. Draußen in der Pampa, irgendwo auf dem Berg oben auf 2600 Höhenmeter ist das oben. Und da haben wir, mein Ziel ist es einfach auch, die Ärzte dort auszubilden, weil es gibt da junge Ärzte, die sind sehr, sehr, sehr interessiert in dem, was wir machen oder was ich mache in dem Moment. Und ich sehe, dass jedes Jahr ein Fortschritt herkommt und jedes Jahr, wenn ich dann reinkomme, sagen sie mir Patienten, die sie auch operiert haben, wo es früher nicht gegangen war, wo sie selber operiert haben und wo sie es gut gemacht haben. Das heißt, neben dem Einsatz oder neben der Hilfe am Patienten selber ist für mich vor allem die Fortbildung wichtig.
Sie waren dann im letzten Jahr auch in der Ukraine, da 12 Stunden durchoperiert an Soldaten. Wie hat Sie das geprägt?
Das ist ein sehr tiefer Einschnitt da gewesen. Ich bin da mit Nicolussi Stefan aus Gossensass hingefahren. Da sind wir nach Rivne, das ist ein bisschen im Norden, Nordosten gewesen. Und dann sind wir nach Kiew und dann sind wir wieder zurück nach Lviv und in andere Spitäler noch hinkommen, ist beeindruckendste war dort wirklich zu sehen, einerseits, dass die Chirurgen und die orthopädischen und die Rekonstruktionschirurgen, also Chapeau, meinen höchsten Respekt kriegen, weil es, was die leisten den ganzen Tag ist, müssen sich vorstellen, in der Front enden sterben jeden Tag über 1000 Leute und werden mindestens gleich viel Verletzte kommen da noch in die Krankenhäuser her und die müssen alle irgendwo versorgt werden. Zuerst in einem Lazarettspital, dann werden die Notfalldinge gemacht und dann werden sie weitergeschickt in die ganzen Krankenhäuser, die was noch ein bisschen Richtung Westen herkommen. Und die machen schon wirklich extreme Eingriffe auch. Und was natürlich extrem nahe geht, ist das Krankenhaus in Kiew. Ist Ochmadjet heißt es. Das ist das größte pädiatrische Krankenhaus von der Ukraine. Und da habe ich Fälle gesehen, die mir sehr ans Herz gegangen sind und wo ich auch dann mit dem Stefan selber mir organisieren, wirklich jetzt eine Organisation, die wir geschaffen haben, die heißt Renovo. Das heißt, dass es irgendwie der Aufbau der Ukraine im medizinischen Sektor ist. Und unser Ziel ist eben, wir haben schon mit den Universitäten Verträge gemacht, wo ich eben hinfahre, in die Leute die Techniken zeige, Videokonferenzen mache. Und mein Ziel ist es hauptsächlich in Sachen Media zu gehen, in die Kinder zu helfen, weil ich kann da Fotos zeigen, da taten jeden die Haare aufstreien. Und das werden wir jetzt auch machen. Und zusammen mit dem Stefan.
Mhm. Wenn Sie dieses Elend auch oft sehen und eben dieses Helfergehen in sich haben, man will jedem helfen und man fühlt sich irgendwie dann
machtlos.
Genau, machtlos. Ja. Wie gehen Sie mit dieser Machtlosigkeit um?
Machtlosigkeit habe ich sehr oft, aber ich habe schon das Gefühl gehabt und das Gefühl habe ich immer noch, dass die Leute wirklich das fortsetzen, was wir begonnen haben und das, was wir jetzt auch zusätzlich mit ihnen weiterführen werden. Dass einfach jeder von den Kindern und auch von den Soldaten und auch von der Zivilbevölkerung die Chance kriegen, dass er entsprechend gut operiert wird.
Vielleicht von diesem emotionalen Erlebnis zur größten oder schwierigsten OP, die Sie gehabt haben?
Das sind schon einige Operationen auch bei uns da gewesen. Es gibt nicht die schwierigste, es gibt eine ganze Reihe von schwierigsten. Das sind schon die Tumorpatienten. Also wenn wirklich Patienten mit fortgeschrittenen Tumor da sind und die letzte Hilfe in der Chirurgie noch suchen und wir das auch nachher planen müssen. Das ist schon oft einmal eine psychische, sagen wir mal so, anstrengende Sache auch für uns, weil wir ja nicht wissen, wie es noch hundertprozentig ausgehen wird. Und das sind schon halt schwierige Eingriffe. Oder wenn Traumapatienten kommen und sich schwer verletzt haben, das sind alles schwierige Eingriffe. Ich will jetzt nicht den schwierigsten sagen, weil es sind nur einfach sehr viele, weil das Feld, das Repertoire, was wir umbieten oder was ich umbieten kann, ist sehr, sehr groß, von Tumor bis zum Trauma, bis zur Amputation und so weiter und so fort. Aber jede einzelne Operation hat seinen eigenen Charakter und hat auch seinen eigenen Ausgang nachher. Mhm.
Hochkomplex. Ich stelle mir immer die Frage, wie bereitet man sich als Chirurg auf solche OPs vor? Gibt es da bestimmte Rituale zu Beginn? Wie handhaben Sie das?
Ich tue mich allem einen Tag vorher genau schauen. Also bei den ganz schweren Operationen weiß es natürlich, dass ich die habe. Bei anderen Operationen bereite ich mir am Vortag vor und schaue noch einmal die Bildrunde, was sie gemacht haben bei den Gesprächen. Mhm. Und wenn man dann in den OP-Saal reingeht, habe ich schon einen ganz fixen Plan, wie das geht. Natürlich immer Plan B, Plan C auch im Kopf drinnen, aber hauptsächlich also den Plan, der was da wirklich zutrifft. Und der wird dann auch so durchgearbeitet. Und wenn eben mal irgendetwas Unvorhersehbares herkommt während der Operation, dann hängt es brutal von der Erfahrung ab, eben, wenn man da weitergeht. Und das passiert sehr häufig. Also am Ende habe ich noch oft einmal auch die Situation, wo ich nicht genau das gemacht habe, also die Schritte, wie ich es haben will, sondern es sind ein paar andere Schritte dazugekommen. Wichtig von mir ist leider, dass das Ergebnis immer das Beste ist.
Nach der OP, wie schnell kommen Sie wieder runter?
Da brauche ich Zeit. Ich operiere auch 7-8 Stunden durch, ohne dass ich müde bin, ohne dass viele fragen, und was tust du, wenn ich auf Klo gehst? Muss ich nicht. Aber wenn ich dann beim Operationssaal rausgehe und mich dann niederhucke, dann tut es so einen richtig so einen Wappler nach unten, nachher wärst du so richtig, dann wäre ich müde. Und nachher kriege ich auch Hunger und dann kommt mal eine Fressattacke. Und es braucht noch schon so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis man noch wieder ein bisschen so weit ist, dass man nachher entweder weitermacht oder nachher eben andere Sachen tut.
Krank ist niemand gern, operiert wird niemand gern, ins Krankenhaus geht auch niemand gern. Und wenn wir uns dann als Patienten oft nicht wahrgenommen fühlen, erst recht nicht. Ich meine, Sie sind ja auch hier Sanitätsdirektor in Brixen an der Brixana. Gefühlt geht es ja eben gell, privat, man geht schneller, geht ins Krankenhaus, wartet ewig. Wie stehen Sie dazu?
Bisschen ein gemischtes Gefühl, weil die Zwei-Klassen-Medizin gibt es eigentlich nicht wirklich. Die ist hausgemacht da herinnen. Der Sanitätsbetrieb ist, wie er ist. Das müssen sich die Leute vom Sanitätsbetrieb ein bisschen überlegen, was sie mit dem Patienten machen, wenn der mit einem Problem ins Krankenhaus kommt. Also ich bin auch nicht gerne in einem Krankenhaus drinnen, aber ich bin auch oft einmal krank und muss mich halt da schauen, dann irgendwo meine Therapien zu bekommen. Aber wo sie extrem unkorrekt viel empfinde in unserem Land, da ist, dass der Patient, wenn er Hilfe braucht, oft einmal diese Hilfe nicht bekommt und deshalb dann nachher muss sagen, okay, ich muss jetzt in einem privaten Spital reingehen. Ich sprich dabei vor allem Leute an, die was von mir aus Schmerzen haben, die was von mir aus eine Krankheit haben und die Termine einfach so lange ausgezogen werden, dass es halt irgendwo einmal noch ein Wert zu hören, dass die so lange gedauert haben. Und dass die Leute dann müssen, sind fast gezwungen, in eine private Struktur reinzugehen, das tut mir oft einmal selber weh, wenn ihr solche Leute da habt. Meine Frage ist dann allem, gibt es eine Versicherung? Viele sind ja schon versichert, also über die Banken oder über Privatversicherungen. Dann kann man das eigentlich relativ gut dann machen mit einem kleinen Selbstbehalt, was die Leute haben. Wo ich mich dann allem ein bisschen schwerer tue, ist, wenn natürlich der Patient keine Versicherung hat und da wirklich ein echtes Problem hat. Dann schicke ich ihn auch dann operiere ich ihn meistens so, dass ich auf meinen Gehalt verzichte, weil, wie gesagt, ich bin nicht auf großes Geld verdienen angewiesen. Ich verdiene mir meinen Gehalt und mit dem kann ich mit meiner Heidi leben, wie ich es möchte. Aber in dem Moment schaue ich noch schon allem, dass die Leute nachher das kriegen, was auch ist. Und wenn sie dann oft einmal von mir aus allein das Material zahlen müssen, dann kommen halt geringere Beträge zusammen. Aber es ist eine hausgemachte Zweiklassenmedizin.
Was glauben Sie, woran liegt das? Ist das der Stress? Ist das die Überarbeitung?
Im Krankenhaus selber, erstens einmal, ich sage es jetzt, wie es mir passiert ist. Ich sage mein Empfinden, und das sage ich auch im ganz Öffentlichen, öffentlich, das ist einfach die mangelnde Wertschätzung für Leute, die was, für einen Patienten da sein, dafür auch meistens das letzte Hemd ausziehen oder auch Überstunden machen, dass es auch dann klappt, dass alle einen Termin kriegen. Wenn du dann hörst, du darfst nicht so viel arbeiten, weil sonst müssen wir es auch machen oder wir geben dir nicht mehr die Mittel dazu, dass du das machen kannst. Das war ja trotzdem mal auch ein großer Grund, dass ich gesagt habe, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich möchte gern mehr machen, ich möchte mehr Patienten die Möglichkeit geben, dass sie auch sofort einen Termin kriegen und du wirst eigentlich leicht eingebremst. Das war noch ein Grund von mir, dass ich gegangen bin. Und zum Schluss habe ich noch zu jedem gesagt, wenn sie mich gefragt haben, wieso bist du gegangen, ein Wort, die Wertschätzung fehlt. Vom Arzt, vom Krankenpfleger, von der Krankenschwester, von allen, die drinnen arbeiten, die sind an der Front. Die müssen die ganzen Leute oft einmal auch erdulden, muss ich wirklich sagen. Also die Patienten auch, die sind nicht oft einmal einfach, aber sie kriegen keine Wertschätzung. Und wenn du keine Wertschätzung hast in einem Betrieb drinnen, in einem privaten warst du sowieso, dann wirst du nie zu keinem Erfolg kommen. Und das ist im Öffentlichen das Gleiche.
Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten an dieser Stelle, was würden Sie sich denn wünschen für die Patienten in Südtirol?
Ich würde mir wünschen wirklich, dass jeder Patient mit einem Problem, also wenn er in öffentlichen Spital reinkommt, dass er auch die Möglichkeit hat, so schnell wie möglich zumindest eine Behandlung bekommt. Wenn die Behandlung in einem öffentlichen Krankenhaus machbar ist, dann soll er sie ja kriegen. Wenn das in einem öffentlichen Krankenhaus nicht machbar ist, weil es einen Grund gibt, dann sind wir Privatkliniken da.
Perfekte Körper, makellose Gesichter. Früher waren es halt die Zeitschriften, die uns geblendet haben. Heute ist es vor allem Social Media. Durch die ganzen Filter haben Sie wahrscheinlich auch Erfahrungen en masse, die Sie sammeln, oder?
Ja, da kann ich. Also die Filter sind, glaube ich, das größte Unglück, was wir haben können. Weil wenn man selber weiß und jemanden kennt und die posten ihren Deppes und die posten ein makelloses Gesicht ein und du kennst sie oder ihm, dann wirklich, dann sind das zwei verschiedene Leute. In Wirklichkeit schaut er viel anders aus als auf dem Filter drauf. Und das blendet einfach sehr viele Leute, hauptsächlich noch junge Leute und da ein bisschen Mittelalter Leute, weil sie dann sagen, schau, die schaut so gut aus und sagen sie mir so am Handy, dann sage ich, wenn ich da einen Filter wegtust, dann schaut eigentlich jeder aus, wie er in den Eltern rausschaut. Was ich in der Schönheitschirurgie machen tue und was auch mein Prinzip ist, ich kann leider ein bisschen darum feilen, dass man die Falten ein bisschen weniger sieht, dass man die Falten auch ein bisschen behandeln kann, aber nicht in der Mimik hier etwas zu ändern. Das ist schon mal im Gesichtsbereich. im Körperbereich, das ist hauptsächlich die Brust, die Nummer eins, die was halt gefragt wird. Und da muss man schon sagen, wenn man junge Mamas noch Schwangerschaften hat, wo die Brust einfach nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte, was eigentlich altersentsprechend ist, dann gefällt mir da schon die Schönheitschirurgie zu machen, weil dann kann man wieder schöne Brüste herstellen oder schöne Brüste machen und die Leute haben dann auch richtige Freude. Dann hat es einen großen Sinn, das auch zu machen, weil da gibst du dann wirklich die Weiblichkeit zurück und die treten noch ganz anders auf. Dann machst du die Operation, da kommt ein ganz anderer Mensch bei den Kontrollen ein. Die sind anders umgelegt, die sich anders frisieren, die schminken sich auch. Das ist ganz ein anderer Mensch und das gefällt mir in der Schönheitschirurgie, wo ich wirklich kann sagen, okay, dann habe ich geholfen. Bei den Männern ist es der Bauch und die Falten im Gesicht und die Männerbrust, wo es auch sehr häufig ein Problem für die Männer ist, ein großes Problem. Also das sind halt so Eingriffe und so Behandlungen, was ich sehr gerne mache. Und was wir auch brutal viel machen, ist die Oberlidstraffung. Dann kannst du die Ausdrucksweise von einem Patienten, von einem Menschen 10 Jahre zurückschmeißen, weil das Lid drückt nicht mehr so auf die Wimpern drauf, es ist wieder runter, es ist nicht mehr so ein verschlafener Blick. Und da gibst du im Patienten und in dem Menschen wirklich eine Erleichterung her. Und das ist ja so eine funktionelle, ästhetische Kombinationsoperation.
Wann sagen Sie, ist die Grenze erreicht? Weil irgendwo entwickelt sich beim einigen dann auch der Schönheitswahn.
Ja,
oder?
Nein, da bremse ich allen brutal ein. Also, wie gesagt, ich mache die Schönheitschirurgie gerne, aber ich mache sie nicht, dass ich jetzt da reich und schön und bekannt wäre, sondern ich mache sie nur, wenn sie sinnvoll ist. Und da gibt es genaue Richtlinien und die Richtlinien weiß ich, weil ich im Sanitätsbetrieb, die jetzt eben dort einmal zusammengeschrieben haben, wo es kann im Spital auf Sanitätskosten gehen und was kann im Spital nicht mehr auf Sanitätskosten gehen. Und die Grenzen seien nicht oft genau scharf da. Es gibt die graue Zonen und in den grauen Zonen drinnen ist es dann wirklich dann oft sehr schwierig, mit den Leuten umzugehen. Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich in, sagen wir mal, einem hohen Prozentsatz so weit gekommen bin, dass ich in einen auch ein paar Sachen ausreden haben kann.
Sie haben schon Großes erreicht in Ihrem Leben. Wir haben heute viele tolle, viele schöne Geschichten auch gehört. Erfolg, was bedeutet Ihnen Erfolg?
Na, der Erfolg tut einem der Seele gut und mit dem Erfolg kann man auch weiterhin wachsen, muss ich sagen. Und Erfolg in der wissenschaftlichen Welt, das schon, muss ich schon sagen, ist toll überhaupt, wenn man so Operationstechniken entwickelt, die komplett ein neues Fenster in der Rekonstruktionschirurgie aufmacht, also in der bionischen Rekonstruktion, wo ich alleweil mittendrin bin. Und wenn das Interesse eben an renommierten Universitäten wie die Harvard oder im MIT weckt, wo ich dann eingeladen wäre, dort vorzutragen und auch in London oben, im London Bridge Hospital, das ist eines der renommiertesten Krankenhäuser in London oben, eingeladen wäre, Operationen durchzuführen mit den Ärzten oben. Das erfüllt mich noch schon mit Stolz, auch verbunden mit den Universitäten in Italien, da wo ich ja als Vertragsprofessor unterwegs bin.
Welche Ziele haben Sie noch?
Mein Ziel ist schon, dass die Technik, die was ich jetzt da entwickelt habe, die was jetzt vollkommen ist, also es hat die 10 Jahre gebraucht, dass die zu einer Standardtechnik wird in der bionischen Rekonstruktion Welt drinnen und dass ich dann, wenn ich irgendwann einmal älter bin und vielleicht nicht mehr arbeiten tue, dass es dann heißt, das ist die Technik von Gardetto.
In Brixen entstanden.
In Südtirol da entstanden.
Ja. Herr Dr. Gardetto, Sie kommen in unserem schönen, in unserem kleinen, feinen Abschlussspiele Le Mans als der Einsatz nicht vorbei.
Ja.
Okay. Ein perfekter Sonntag ist für mich.
Mit meiner Frau auszugehen und eben da mit dem Radl oder mit den Ski auf die Berge einzugehen.
In meinem Job gibt es Tage, da denke ich mir.
Kimmela fatto fare.
Das größte Vorurteil gegenüber plastischen Chirurgen?
Dass wir als Schönheitschirurgen sein und leider ans Geld denken.
Ein Moment im OP, den ich nie vergessen werde.
Herzstillstände, wo wir uns reanimieren und wo dann der Patient Gott sei Dank überlebt hat.
Wenn Patienten mir sagen, ich habe nur kurz gegoogelt, dann?
Streibst mir schon die Haare auf, weil wir wissen, Dr. Google kann helfen, aber ist natürlich in 90% nicht das, was die Realität betrifft.
Mut bedeutet für mich?
stark zu sein und oft einmal ein bisschen gegen den Wind zu schwimmen.
Wenn ich zaubern könnte, würde ich sofort
Prinzessin werden.
Nach außen wirke ich ruhig, aber innerlich?
Zerklaub's mir teilweise ziemlich, weil ich die Emotionen, die ich oft einmal sagen möchte, innerlich erhalten muss.
Ein Satz, den ich nie müde werde zu sagen.
Wo ich gerade gesagt kann, erst wenn man weiß, wie man einen Körper wiederherstellt, dann weiß man dann auch, wie man ihn verschönern soll. Das hat einen Sinn, der Satz, weil viele plastische Chirurgen ausgebildet werden und dann direkt in die Schönheitschirurgie einigen, ohne dass sie Erfahrungen haben. Und wenn dann eine Komplikation da ist, dann sitzen sie auf dem kalten Wasser.
Und ganz ehrlich, Glück ist für mich.
Gesund sein, Familie zu haben, viele Freunde zu haben und oft einmal ein gutes Glas Wein zu trinken.
Wir wünschen Ihnen natürlich nur das Beste, alles, alles Gute und danke nochmal für diesen netten Sonntagsratschau.
Danke dir, Magdalena, für das nette Gespräch. Ich habe mich sehr amüsiert dabei. Ja.
So ein beeindruckender Mann, Dr. Alexander Garetto am größten Frühstückstisch des Landes.
Und nächstes Wochenende feiern wir 75 Jahre Südtiroler Theaterverband. Wir freuen uns auf den Präsidenten René Mayer.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.